für Körper, Geist und Seele. Seit nunmehr 20 Jahren prägen wir den Begriff des lebendigen Wassers. Denn wir sind der Meinung, dass naturbelassenes Wasser mit seinen ursprünglichen Eigenschaften das Beste für Körper, Geist und Seele ist. Um diesem hohen Anspruch nachhaltig in Produktqualität umsetzen zu können, halten wir uns an strenge Regeln. Wir füllen ausschließlich Wasser aus Quellen artesischen Ursprungs ab. Unsere Wässer aus geschützten Tiefenquellen sind ursprünglich rein und lebendig, besitzen eine hohe Ordnungsstruktur sowie eine natürliche Reife. Die einzigartige Qualität und hexagonale Struktur unserer Wässer bewahren wir durch besonders schonende Abfüllung. Zusätzlich zu den vorgeschriebenen chemisch-technischen Standarduntersuchungen wenden wir auch Messmethoden an, um unsere Wässer auf der quantenphysikalischen Ebene zu untersuchen. Beginnen Sie also am besten bereits heute, sich etwas Gutes zu tun. Leben Sie Ihren Alltag bewusst und nehmen Sie sich Zeit. Trinken Sie viel lebendiges Wasser. Keine Angst, ihr seid nicht auf einer Verkaufsveranstaltung für dieses Wasser hier, für dieses unglaublich gehaltvolle Mineralwasser, von dem ich euch nicht überzeugen will, sondern weiterhin im Gottesdienst der EFG Balken. Es gibt in dieser Werbebroschüre, beziehungsweise das habe ich jetzt aus dem Internet, allerlei Versprechungen und fragliche Aussagen, also die ich doch eher in das Reich der Fabel verweisen möchte, als dass es Wahrheit ist. Aber das Entscheidende ist, hier wird für lebendiges Wasser geworben. Und ich habe es vor einer ganzen Zeit in einem Getränkeladen gesehen und die Sprüche dafür oder einen Teil davon und dachte, das ist doch ein Ding. Da kann man doch was draus machen, weil uns das doch als Christen nicht fremd ist, lebendiges Wasser. Ich lese uns als Fortführung des Textes, den ich vorher angefangen habe, Johannes 7, Verse 37 bis 39. Jesus ist weiterhin also auf dem Laubhüttenfest. Am letzten Tag aber, am Hauptfesttag, stand Jesus da und rief laut aus: Wenn jemand Durst hat, der komme zu mir, und es trinke ein jeder, der mir vertraut. Denn die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme von Lebenswasser fließen. Das aber sagte er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die ihm ihr Vertrauen schenkten, denn noch war der Heilige Geist nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ja, soweit der Predigttext, und ich habe eine kurze Geschichte dazu. Es gab einmal vor langer Zeit einen Schafzüchter namens Mr. Yates. Der hatte eine Ranch, allerdings war der Ertrag der Schafzucht so gering, dass Mr. Yates wie viele andere für den Lebensunterhalt seiner Familie auf die Unterstützung des Staates angewiesen war. Weil er seine Hypothek nicht abtragen konnte, lief er Gefahr, seine Ranch zu verlieren. Geldsorgen trieben ihn also täglich um. Dann kamen eines Tages Seismologen einer Ölgesellschaft in dieses Gebiet und eröffneten Mr. Yates, dass es möglicherweise Öl unter seinem Land gäbe. Der Rancher gab die Erlaubnis zu einer Probebohrung und unterzeichnete einen Pachtvertrag. Bei einer Tiefe von 340 Meter stieß man auf ein ungeheures Ölvorkommen. Die erste Bohrstation forderte dann 80.000 Tonnen pro Tag. Andere Bohrungen waren später noch viel ergiebiger. 30 Jahre nach der Entdeckung ergab ein Regierungsgutachten noch immer eine potenzielle Förderung von 125.000 Tonnen Öl pro Tag. Und alles gehörte Mr. Yates. Mit dem Kauf des Landes hatte er damals auch die Förder- und Schürfrechte erworben. Und doch musste er lange Zeit von der Sozialhilfe leben. Ein Multimillionär in Armut. Der Grund dafür? Er wusste nichts von dem Öl, obwohl es ihm gehörte, obwohl er darauf saß. Können wir das denn irgendwie übertragen auf uns? Ja, ich denke schon, dass es uns manchmal so geht, dass wir wie ein Multimillionär in Armut leben, weil wir wissen nichts oder viel zu wenig von dem lebendigen Wasser, nicht von diesem Mineralwasser, sondern von dem lebendigen Wasser, das uns in der Bibel beschrieben ist. Wir wissen nicht, dass Jesus uns zum Trinken anbietet. So lassen wir es. Wir verdursten und meinen, es sei halt so. Jesus bietet uns heute dieses Wasser an. Das lebendige Wasser, mit dem Jesus unseren Durst stillt, ist der Heilige Geist. Vers 39, das aber sagte er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die ihm ihr Vertrauen schenkten. Denn noch war der Heilige Geist nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus bietet uns auch heute dieses Wasser an, das lebendige Wasser, mit dem Jesus unseren Durst stillt. Und es geht um die Frage, wie diese Erfüllung ganz konkret geschehen kann. Die Szene, die wir auch in der Lesung gehört haben, spielt am Laubhüttenfest. Jesus war da unterwegs. Das Laubhüttenfest war so ein Erntedankfest, könnte man sagen. Und es war am letzten Tag, am großen Tag dieses Festes. Und an diesem Tag stieg ein Priester noch vor dem Morgenopfer zum Teich Siloa hinab, um Wasser zu schöpfen. Oben am Altar goss der Hohepriester dieses Wasser als Wasserspende in eine silberne Schale, dazu Wein als Trankopfer in eine andere silberne Schale. Das Wein und der Wasser flossen durch Öffnungen unten an den Schalen zuerst auf den Altar und dann durch Röhren ins Kidrontal. Und das Ganze wurde von umfassenden Festritualen begleitet. Die Rabbiner sagten, wer die Freude an der Stätte des Schöpfers nicht gesehen, hat sein Lebtag keine Freude gesehen. Es wurden Zitate, zum Beispiel aus Jesaja, gesungen bzw. gesagt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und so schaute man weit in die Zeit hinaus. Jesaja, Altes Testament, wie wir wissen, viele hundert Jahre bevor Jesus gelebt hat. In die Zeit nach Jesu Auferstehung, wenn Wasser im geistlichen Sinne, also der Heilige Geist, ausgeschüttet würde. Hinweise dazu, zum Beispiel Jesaja 44,3, denn wie ich Wasser auf das durstende Land und Ströme auf das dürre Gelände gieße, so gieße ich meinen Geist aus auf deine Kinder. Die Wasserspende, verdeutlichte also dieses, die Wasserspende, die die Priester da gebracht haben, aber auch noch etwas anderes, nämlich als anschauliche Erinnerung an das Wasser aus dem Felsen während der Wüstenwanderung, als das Volk Israel unterwegs war und ja, Dürre hatte. Und Jesus ist die Quelle dieses Wassers, nicht die Flasche hier. In dieser Situation hinein ruft Jesus mit lauter Stimme, Vers 37, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und ich habe das so unter drei Überschriften gestellt. Wen da dürstet? Wann trinkt ihr? Normalerweise, wenn man Durst hat. Üblicherweise. Ohne Durst trinken wir nicht. Die Israeliten dürsteten unter der heißen Wüstensonne auf ihrer Wanderung, die sie machen mussten. Ihr Problem war, dass es weit und breit kein Wasser gab. Nichts war in Sicht. Ganz anders ist die Sache bei uns gelagert. Wir haben das Wasser. Wir haben die Bibel. Wir haben Gottes Wort, wir haben die Aussagen darin und wir haben hier diese Aussage, die uns den Heiligen Geist verheißt. Doch wir nehmen teilweise, und da beziehe ich mich natürlich mit ein, den Durst gar nicht wahr. Wir wollen gar nicht trinken. Wir wollen das gar nicht wahrnehmen. Jesus redet hier vom Durst nach dem Leben, nach wirklichem Leben. Und meine Vermutung ist, eigentlich mein Wissen, dass wir diesen Durst häufig verspüren, dass wir ihn aber befriedigen durch Dinge, die Ersatz schaffen, verschaffen. Ja, es gibt dann so eine gewisse Leere. Und wenn ich mich anschaue, ja, dann mache ich irgendetwas anderes. Dann bin ich in den Situationen, ja, beschäftige ich mich mit irgendetwas anderem. Dinge, die vielleicht gar nicht schlecht sind. Motorradfahren mache ich gerne, finde ich auch schön. Oder mal ein bisschen Sport machen oder im Garten arbeiten oder Zeitung lesen oder im Internet surfen und, und. Es gibt ganz viele Dinge, die erstmal in den meisten Fällen neutral sind oder auch schön sind, die aber mich dann doch ablenken von dem, was wirklich wichtig ist. Sie stillen nicht den Durst nach dem Leben. Sie befriedigen nicht wirklich. Und in Psalm 42, Verse 2 und 3, da wird dieser Durst auch thematisiert. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? So schreibt der Psalmist. Und diese Art von Durst, die hat nichts mit der Befriedigung eines körperlichen Bedürfnisses zu tun, sondern sie hat mit Leidenschaft für Jesus zu tun. Diese Leidenschaft, die sollte nicht nachlassen und in den grünen, abgeklärten Bereich absinken. Die Liebe zu Gott äußert sich in Leidenschaft. Sie äußert sich darin, dass ich mich hingeben will, dass ich mit Gott zusammen sein will. Und wenn wir das nachlesen, Matthäus 22, Vers 37, da steht: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, also mit allem, mit dieser Leidenschaft. Er umfasst ein breites Spektrum von Gefühlen, die dieser Liebe Gottes angemessen sind, wie Sehnsucht, Eifer, Zuneigung, Verlangen, Hunger, Durst und so weiter. Alle diese Gefühle sind charakteristisch für einen Menschen, der verliebt ist. Und ich wünsche mir, dass diese leidenschaftlichen Gefühle meine Beziehung zu Jesus immer mehr charakterisieren, weil da, wo keine Leidenschaft ist, da ist keine Sehnsucht, kein Durst. Und wenn ich keinen Durst habe, dann trinke ich normalerweise auch nicht. Und wie kann es denn zu diesem Durst kommen? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir von diesen Ersatzhandlungen wegkommen, versuchen, damit unseren Durst zu stillen. Wenn wir essen, das ist jetzt ein Zitat, wenn wir essen, werden wir satt. Wenn wir geistliche Nahrung aufnehmen, werden wir hungriger, also wir wollen mehr davon. Wenn wir nicht essen, werden wir hungrig. Wenn wir keine geistliche Nahrung zu uns nehmen, verlieren wir den Appetit. Wir müssen mit Trinken beginnen, auch wenn wir uns nicht durstig fühlen. Ich mache das ja im realen Leben immer wieder, wenn ich weiß, oh, okay, ich sitze jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch, dann stelle ich mir da eine Flasche Wasser hin und dann nehme ich mir vor, in den nächsten 2 Stunden, da trinkst du die leer und dann nimmst du die nächste und teilweise klappt es. Das ist aber nur die Übertragung. Ja, wir müssen trinken, auch wenn wir nicht durstig sind, uns dem Wort Gottes aussetzen, seinem Heiligen Geist aussetzen. Die zweite Überschrift: Der komme zu mir. Wen da dürstet, der komme zu mir. Jesus stellt sich als Quelle des lebendigen Wassers vor. Das lesen wir in Vers 37. Am letzten Tag, aber am Hauptfesttag, stand Jesus da und rief laut aus: Wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und es trinke ein jeder, der mir vertraut. Wer Durst hat, soll zur Quelle kommen. Auf dem Weg zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder auch Geistes, Taufe oder die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, liegen einige Stationen. Das erste ist, das können wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel nachlesen, Apostelgeschichte 2, 38, da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also Buße. Buße heißt Umkehr, Hinwendung zu Gott. Einen Frühlingsputz in seinem Leben machen, Dinge ausräumen, Sünden abgeben, um Platz zu machen für den Heiligen Geist. Buße ist ein Handeln des Menschen, welches aus drei Schritten besteht, die eng miteinander verbunden sind und die zusammen ein Ganzes bilden. Die Einsicht in meine Sünden. Ich selber als Mensch bin nicht gut. Ich kann nicht gut sein. Kein Mensch kann gut sein, so gut sein, dass er Gott gefällig ist. Gott hat Recht, ich habe Unrecht. Ich brauche Vergebung. Das zweite, Abwendung von der Sünde. Also eine 180-Grad-Kehre hinlegen. Ich will nicht mehr ohne Gott und ohne seine Gebote leben, so als Schlagwort. Wir müssen gegen den Strom laufen, um zur Quelle zu gelangen. Und dann das nächste, Hinwendung zu Jesus. Ich will mit Jesus leben, als meinem Herrn, als meinem Freund, als demjenigen, dem ich vertrauen kann, als demjenigen, der in meinem Leben herrschen soll und der mir den Heiligen Geist oder dessen Heiligen Geist ich bekomme. Ja, diese Buße betrifft das gesamte Leben in Gedanken, Worten und Taten. Und das können wir an vielen Stellen in der Bibel nachlesen. Und ich bin mir sicher, dass alle von euch das auch so wissen. Aber es ist wichtig, sich das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und das versuche ich bei mir ja auch, weil es ein Prozess ist. Weil es nicht etwas Statisches ist, was einmal geschieht und dann ist alles gut. Und dann sind wir Christen, bis wir sterben. Und sondern wir müssen diesen Prozess immer wieder, den Prozess der Buße, der Sündenbekennung, immer wieder, jeden Tag neu durchleben. Dann Glaube. Die Erfüllung durch den Heiligen Geist ist die Folge des Glaubens an Jesus Christus und nicht eine andere Möglichkeit, den Glauben auszuleben. Der Heilige Geist und sein Wirken sind untrennbar verbunden mit Jesus und seinem Erlösungswerk. Zunächst einmal ist der Glaube an Jesus selbst gemeint. Glaube an das, was er getan hat, Glaube an sein Kreuz, seine Auferstehung und seine Erhöhung. Ja, dann als nächstes die Wassertaufe. Sie ist kein magisches Ritual, was durch sich selbst wirkt, ob man dabei glaubt oder nicht glaubt. Und sie ist auch kein Anhängsel des Glaubens. Wenn wir da nochmal diesen Vers, Apostelgeschichte 2, 38 lesen. Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Taufe ist der von Gott selbst angeordnete leibliche Ausdruck, der äußere Vollzug und Abschluss der inneren Buße und des inneren Glaubens. Die Wassertaufe als klarer und bewusster Ausdruck einer Abwendung von meinem alten Leben und die Hinwendung zu Jesus Christus. Jesus ist der Herr. Im Neuen Testament ist es uns so beschrieben, dass Buße, Glaube, Taufe zu einem eindeutigen Empfang des Heiligen Geistes führen. Und darauf dürfen wir uns auch verlassen. Es ist wichtig, dass einem neu zum Glauben gekommenen von Anfang an klar wird, dass er andere Christen braucht und dass abgesehen von der Wassertaufe, die einmalig ist, alle anderen Schritte, Buße, Glaube, Gebet, wiederholt werden. Dass es zu einer weiteren vertieften Erfüllung mit dem Heiligen Geist führt. Es ist also diese Gabe des Heiligen Geistes eine Anfangserfahrung am Anfang des Lebens als Christ, nach den Schritten der Buße, Umkehr. Ein wunderbarer, göttlicher Startschuss in mein neues Leben und ein mächtiger Vorschuss auf mein neues Leben. Ein stetig wachsender Prozess, fortwährender Prozess, ein Wirken des Heiligen Geistes in uns und durch uns. Und diesen Prozess kann man, wie im Prinzip alles, was im Fluss ist, man kann es stoppen, man kann es hindern, man kann es fördern. Die dritte Überschrift: und trinke. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. So steht es in der Bibel. Das Trinken besagt, dass ich jetzt nicht mehr lange Überlegungen über das Wasser anstelle, sondern dass ich das Glas an den Mund führe und trinke. Das geschieht ganz einfach durch Gebet, im schlichten Glauben an Jesus Christus. Der Heilige Geist kommt in das innere Zentrum unserer Persönlichkeit und erneuert sie. Er will zuerst ins Innere, ins Herz, weil dort beginnt das Werk. Wir können das in der Bibel nachlesen, so Verse wie, dass das, was aus dem Mund kommt, uns ja gar nicht verunreinigt, sondern das, was wir im Herzen haben. Göttliches Leben entsteht, also Wiedergeburt, wenn wir zum Beispiel lesen, Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Heilige Geist, er erfüllt uns, er nimmt den Platz ein, den wir ihm zur Verfügung stellen. Er fließt in uns, in unseren Leib, in unser Herz und wir werden dadurch dann selber zu der Quelle, von der das Wasser weiter fließt. Das ist hier Johannes 7, Vers 38. Denn die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme von Lebenswasser fließen. Jesus Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. In Vers 39 können wir das lesen. Unser Innerstes, unser Herz soll also zur Quelle, zur Brunnenstube, so heißt das, des Heiligen Geistes werden. Er will uns ausfüllen, unseren Hohlraum, ein Vakuum. Der Hohlraum, dem wir uns sehnen nach Leben, nach dem wirklichen Leben, unsere Sehnsucht ausfüllen und damit die zentralen Bedürfnisse unserer Seele stillen. Unser Leben soll ertragreich und überfließend werden. Ich lese dazu den Vers 38 nochmal. Denn die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme von Lebenswasser fließen. Wir benötigen diesen Quellenanschluss. Und es ist wichtig, dass ich mich auf die Grundlage des Wortes Gottes stelle, weil da habe ich die Garantie, dass der Heilige Geist in Fülle kommt. Es kann ganz unterschiedlich sein, wie das geschieht, mit starken, ja, gefühlsmäßigen Ausbrüchen oder mit einer tiefen, stillen Gewissheit. Das ist aber nicht das Entscheidende, sondern die Auswirkungen und in unserem Leben und im Dienst. Laut biblischem Befund ist der erstmalige Empfang des Heiligen Geistes eindeutig und erfahrbar. Ich erinnere mich dann daran, dass ich ja als junger Mensch mich zu Jesus hingewandt habe, mich bekehrt habe, meine Sünden bekannt habe. Ja, und dann natürlich auch das, ja, Heiliger Geist. Okay. Ich hatte damals das Problem, dass ich das gar nicht so gespürt habe, dass ich gedacht habe, weil das, ja, gab einige in der Gemeinde damals, die das auch so gesagt haben, dass dann Auswirkungen, die uns auch in der Bibel beschrieben sind, dass die deutlich sichtbar sein müssen. Also wie Sprachengebet oder andere Dinge. Und das hatte ich nicht. Und deswegen war ich mir damals etwas unsicher. Ja, hast du denn den Heiligen Geist bekommen? Ja, hatte ich und habe ich. Und da dürfen wir uns alle drauf verlassen, wenn wir diese Schritte gehen, der Buße, der Umkehr, der Taufe. Wir werden den Heiligen Geist haben. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Mit diesem Satz macht Jesus uns ein riesiges Angebot, ein überwältigendes Angebot. Geistig gesehen will er uns von einem Multimillionär in Armut zu einem Multimillionär in Reichtum machen. Jesus bietet dir und mir das lebendige Wasser an, mit dem er unsere tiefsten Sehnsüchte stillen will. Einige Fragen dazu. Hast du das Land mit den ungeheuren Ölreserven, wir erinnern uns an Mr. Yates, schon erworben und die Förder- und Schürfrechte schon wahrgenommen? Wer von seinem Wasser, wer von Jesu Wasser trinkt, wird durch seine stärkende Kraft, seine tragende Liebe, seine tiefe Freude, seinen Heiligen Geist erfüllt und wird nicht so bleiben, wie er war, sondern sich jeden Tag verändern lassen. Amen.